Ich mache es jetzt nicht mit Handys, aber ich möchte eine erste Frage an Sie richten. Wer von Ihnen behandelt in der Praxis oder im Spital Patienten mit einer familiären Hypercholesterinämie? 4, 5, 6. Also das ist immerhin ein Anfang, aber noch relativ wenig. Ich werde Ihnen versuchen, ein paar Dinge über diese Erkrankung zu erzählen, nämlich das Präventionsmodell, das heute schon sehr schön angedeutet wurde mit der Hypertonie, einige Dinge zur Diagnostik und zur Pathophysiologie und dann auch einiges zur Therapie und vor allem Maßnahmen zur Erhöhung der Awareness. Wenn Sie diese Koronararterie eines Neugeborenen anschauen, ist sie völlig bland, hat die keine Veränderungen in der Innenhaut, ist wunderschön, obwohl man auch bei Betroffenen mit einer familiären Hypercholesterinämie, die eine genetische Erkrankung ist, wie wir gleich hören werden, bereits Mikroveränderungen finden kann, die aber mit, selbst mit dem Elektronenmikroskop nicht sichtbar sind, sondern nur biochemisch nachweisbar sind. Das ist eine Arterie eines 45-jährigen Mannes, der akut an einem Herzinfarkt verstorben ist, Träger einer familiären Hypercholesterinämie. Sie sehen das Lumen extrem eingeengt, nur mehr eine kleine Bahn für den Blutkreislauf. Alles andere ist okkludiert durch Lipideinlagerungen, zum Teil nekrotische Veränderungen, zum Teil thrombotische Veränderungen. Und man kann sich sehr leicht vorstellen, dass dieses kleine Lumen durch einen Thrombus oder durch einen Gefäßspasmus relativ leicht und schnell verschlossen wird, dass es dann zum Gefäßverschluss kommt. Zwischen diesen beiden Bildern haben wir ein Problem, weil wir weder als Ärzte, Ärztinnen noch als Patienten irgendwelche Symptome sehen können. Wir können auch als Ärzte außer mit invasiven Methoden kaum eine Diagnose stellen, außer wir bestimmen Laborparameter. Das ist eine Arterie eines Patienten, eines 4-jährigen Patienten mit einer homozygoten familiären Hypercholesterinämie, also der schwersten Form dieser Erkrankung. Und man kann sich kaum vorstellen, dass dieser Patient keinerlei Symptome hatte, ein Kind, das im Kindergarten umgefallen ist und tot war. Sie sehen die Koronararterie bis auf diesen kleinen Schlitz verschlossen. Die Mutter hat nicht gewusst, dass irgendwas da bei dem Kind vorliegt. Das Kind hatte nur Xanthome, diese wurden aber nicht korrekt gedeutet und eine Therapie in dem Alter wäre sie ohnehin sehr schwierig gewesen, ist nicht begonnen worden, sondern das Kind ist verstorben. Was ich damit zeigen will, dieser Prozess beginnt sehr früh und man hat aber wenig Möglichkeiten, klinische Symptome sichtbar zu machen. Und jetzt zu einem neuen Paradigma, das heute schon angedeutet wurde, wir müssen uns viel mehr mit der Prävention beschäftigen und nicht nur mit der kurativen Medizin. Und dazu einige Gedanken. Die Prävention der kardiovaskulären Erkrankung beginnt bereits im Kindesalter und wir wissen heute ganz genau, dass die Atherosklerose, ein Vorläufer der späteren kardiovaskulären Erkrankungen, bereits im frühen Kindesalter beginnt und die Risikofaktoren für die Entwicklung der Atherosklerose können wir im Kindesalter identifizieren und sie persistieren auch. Und wir haben auch die Möglichkeit, Interventionen für das Management von Risikofaktoren, die wir aber erst identifizieren müssen, in die Wege zu leiten. Wie schaut nun eine primäre Prävention nach heutigem Wissensstand aus? Zunächst, und da knüpfe ich an, Vermeidung von Risikofaktoren durch Verbesserung der kardiovaskulären Gesundheit. Die sollte schon im Säuglingsalter beginnen. Da gibt es auch einige sehr interessante Daten bis zum Programming und so weiter, Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft und so weiter. Das erfordert aber ein Screening-Verfahren, um Kinder und deren Risiko möglichst frühzeitig zu entdecken. Was gehört heute nach dem heutigen Wissensstand dazu, zu diesen Risikofaktoren? Welche sollten wir entdecken? Wir haben genug gehört über BMI, Größe, Gewicht. Jährlich ab dem 2. Lebensjahr sollte gemessen und dokumentiert werden, auch die Blutdruckmessungen. Und das Dritte, was sehr wichtig ist, ein generelles Screening für Lipidstoffwechselstörungen, vor allem die Messung des Non-HDL-Cholesterins spätestens mit dem 10. Lebensjahr. Die American Academy of Pediatrics hat das ganz klar in ihren Guidelines drinnen. In Österreich hat man vor 10 Jahren darüber diskutiert, ob man eine Lipidbestimmung im Rahmen einer Blutuntersuchung in den Mutter-Kind-Pass inkludieren soll. Diesen Mutter-Kind-Pass gibt es noch, aber liegt heute irgendwo im Keller des Ministeriums und wurde leider Gottes nie realisiert, angeblich wegen Unverträglichkeit, wer diese Untersuchung dann machen wird und wer sie bezahlen wird. Was sind die Risikokonstellationen, welche Evidenz haben wir dafür? Wir haben sehr gute Evidenz dafür, dass eine positive Familienanamnese für frühe kardiovaskuläre Erkrankungen bei Männern vor dem 55. Lebensjahr und bei Frauen vor dem 65. Lebensjahr ein sehr starker Risikoindikator ist. In solchen Fall sollten alle Familienmitglieder, und das ist der Punkt, auf den ich Sie hinweisen möchte, auf Risikofaktoren untersucht werden. Also machen Sie eine Anamnese und fragen Sie, ob in der Familie irgendjemand einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, eine periphere Gefäßerkrankung hatte oder aus einem unklaren Herztod verstorben ist. Das ist auch eine häufige Ursache. Und dann sollten Sie die ganze Familie untersuchen. Wie schauen die Möglichkeiten dieser Familienanamnese-Daten aus? Ebenso sollten die Daten der Eltern auf die Risikofaktoren untersucht werden. Und bei jeder Kontaktaufnahme, es kann sich dazwischen wieder ein neuer Infarkt ereignet haben, sollte die Anamnese sozusagen abgedatet werden. Und jetzt zur Häufigkeit der familiären Hypercholesterinämie. Es ist eine genetische Erkrankung, wie ich Ihnen zeigen werde. Und neueste Daten deuten darauf hin, dass die Häufigkeit in der Größenordnung von 1 auf 200 bis höchstens 1 auf 500 liegt. Ist also eine der häufigsten Stoffwechselerkrankungen und häufigsten genetischen Erkrankungen, die wir überhaupt kennen. Und jede von Ihnen müsste in ihrer Praxis eine ganze Reihe solcher Patienten haben, wenn man die Häufigkeit für Österreich ebenso zur Kenntnis nimmt, wie das in anderen Ländern bereits der Fall ist. Die seltene homozygote Form kommt nur auf 1 auf 1 Million, wahrscheinlich 1 auf 500.000 vor und ist gekennzeichnet durch extrem hohe LDL- und Gesamtcholesterinkonzentrationen, die unmittelbar nach der Geburt oder bereits im frühen Kindesalter entdeckt werden können. Ganz einfach, was sind die Cut-off-Levels? Hier der Bereich für Gesamtcholesterin zwischen 170 und 200 als vernünftiger Bereich, LDL zwischen 110 und 130, Triglyceride über 150 und HDL wird heute diskutiert, ob man 40 nehmen soll oder 35, aber HDL ist nicht so wichtig, das brauchen Sie auch nicht in Ihre Skala mitnehmen. Auch die Ratio LDL oder Gesamtcholesterin zu HDL ist eigentlich ausgedient und die sollten Sie auch bei Erwachsenen mehr oder weniger vergessen. Das Expert-Panel aus USA, wo auch die Academy of Pediatrics beteiligt war, hat diese Levels angegeben, die ident sind mit den europäischen. Also alle Werte Gesamtcholesterin über 200 sind als Borderline High und als hoch zu bezeichnen. Alle Werte über 130 für LDL. Bei Triglyceriden haben die Amerikaner auch eine Abstufung, je nach Alter, die durchaus vernünftig ist. Und für Apolipoprotein A haben sie auch eigene Werte, die wir aber für die Praxis nicht wirklich benötigen. Die Zielwerte für Erwachsene, aber auch für Kinder liegen in dem Bereich LDL unter 100 und Gesamt- und Non-HDL-Cholesterin unter 130. Diese Levels sind nicht immer leicht erreichbar, aber wir sollten sie uns vor Augen halten, weil wir genug Daten haben, dass diese Zielwerte mit einem Stopp der Progression der Atherosklerose verbunden ist. Nur ein ganz kurzes Bild soll Ihnen zeigen, das Risiko für die kardiovaskuläre Erkrankung für Betroffene mit familiärer Hypercholesterämie. Schauen wir nur auf 50 Jahre bei Männern, 50%, bei Frauen 12%. Hier ist aber ein gigantischer Aufholprozess, wie in anderen Bereichen auch. Bei den Frauen zu sehen, die sind schon viel höher. Die neuen sind 60 Jahre, 85% mit 70 Jahren. Gibt es fast keinen Patienten mehr, der Träger einer genetischen familiären Hypercholesterämie ist. Der genetische Defekt liegt daran, dass die Leberzelle diese kleinen Rezeptoren hat und diese kleinen Rezeptoren nehmen das LDL-Partikel in die Zelle auf. zerteilt das Partikel in Lipidanteil und Proteinanteil und der Lipidanteil kommt dann in das endoplasmatische Reticulum und wird dann von einem Enzym, von der 3-Hydroxymethylglutaryl-Coenzymareduktase sozusagen gesteuert. Diese steuert endogen die Cholesterinkonzentration und die Synthese. Das heißt, wenn wir weniger durch ein Nicht-Funktionieren dieser LDL-Rezeptoren weniger Cholesterin in der Zelle haben, steigt die endogene Cholesterinsynthese durch den fehlenden Feedback-Mechanismus an. Das heißt, wir haben zwei Mechanismen. Einerseits die Anhäufung von LDL-Partikeln im Plasma, auf der anderen Seite die erhöhte endogene Produktion und Synthese. Es gibt noch zwei andere Mechanismen, andere, zum Beispiel den ApoB100-Defekt, der nicht durch einen LDL-Rezeptor-Defekt bedingt ist, sondern durch eine Störung der Aminosäurezusammensetzung im ApoB100, der aber klinisch kaum von der familiären Hypercholesterämie zu unterscheiden ist, genetisch sehr wohl. Und die moderne Diagnostik beruht heute auf der Bestimmung des genetischen Defekts des LDL-Rezeptors. Die dritte Form ist die sogenannte familiäre kombinierte Hyperlipämie, eine wahrscheinlich nicht so aggressive Form, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir immer in Familien einmal erhöhte Triglyceride, einmal so erhöhtes Cholesterin und ein wechselndes Muster vorfinden, auch beim individuellen Patienten selbst wechselt das Muster innerhalb von Wochen sehr, sehr stark. Dann haben wir die Diagnose familiäre kombinierte Hyperlipämie. Bei der familiären Hypercholesterämie ist der Gendefekt gut bekannt, ich gehe da nicht auf Details ein, der ist schon vor etlichen Jahren beschrieben worden. Für die Entdeckung des LDL-Rezeptors haben Braun und Goldstein 1985 den Nobelpreis erhalten. Der Nobelpreisträger wird übrigens im nächsten Jahr in Österreich sein. Die Bestimmung der LDL-Rezeptoren und des genetischen Defektes hat sehr wohl eine Bedeutung für die Pathophysiologie der Erkrankung, insofern als in mehreren Studien gezeigt werden konnte, dass spezifische LDL-Genmutationen mit ganz spezifischen klinischen Manifestationen korrelieren. Mit anderen Worten, es gibt milde Mutationen und es gibt aggressive Mutationen. Das konnte auch für Kinder bereits gezeigt werden. Und ein Punkt, der mir sehr wichtig erscheint, ist die Tatsache, dass in einer ganz berühmten Studie von Humphreys aus London vor Jahren schon gezeigt werden konnte, dass Patienten, die einen LDL-Rezeptor-Gendefekt haben, ein um 84% erhöhtes Risiko haben gegenüber solchen Patienten mit einer sogenannten polygenetischen familiären Hypercholesterinämie, die keinen oder für die kein genetischer Defekt nachgewiesen werden kann. Mit anderen Worten, die Anamnese ist enorm wichtig, weil wir aus der Anamnese sehr viele Detailinformationen bekommen können. Ein Beispiel, wie man das machen kann, hat uns Holland vorgeführt. Holland hat gezeigt, dass die FH die häufigste metabolische Diagnose ist. Sie ist meistens undiagnostiziert und auch nicht behandelt. Bei der Prävalenz, die ich gezeigt habe, müssten wir in Österreich 6.000 bis 8.000 Kinder und Jugendliche haben, die betroffen sind. Soweit wir Informationen zulegen, haben wir in den verschiedenen Spälern für einige hundert vielleicht in Diagnose und in Behandlung. Aber der Großteil, also 90-95%, sind weder diagnostiziert noch behandelt. Die Diagnose ist relativ einfach durch eine Familienanamnese, durch ein Lipidprofil und oder durch einen genetischen Test. In Holland hat man durch die Einführung des genetischen Tests, hier wurden alle Herzinfarktpatienten, die in Holland aufgetreten sind, von denen wurde eine Blutprobe in ein genetisches Labor geschickt und die Mutationen bestimmt. Und man hat dann herausgefunden, wie viele Mutationen oder wie viele Betroffene dann diese genetische Erkrankung haben und hat also eine sehr hohe Zahl gefunden. Und die genetischen Informationen haben dann die praktischen Ärzte bekommen und sollten dann die Familien weiter behandeln. Das ist aber nicht immer so gut gelungen. Was ist der Vorteil der genetischen Diagnostik? Wir können Carrier, also Träger, die noch nicht pathologische Werte haben, das gibt es auch, wir haben zeigen können, dass 20% der Kinder mit einer genetischen Diagnostik unter den Levels liegen, klar von den Non-Carriers unterschieden werden können, dass wir in einem frühen Alter, das ist eigentlich schon natürlich nach der Geburt, die Diagnose stellen können und dass wir aus der Diagnose der einzelnen Mutation bestimmte Risiken heute herauslesen können. Und wir können eben die sogenannte dominante FH von anderen nicht so aggressiven Formen der Hypercholesterämie gut unterscheiden. Eine gute Motivation ist auch für die Patienten und für die Ärzte dadurch möglich, wenn jemand weiß, er hat einen genetischen Defekt mit allen Problemen, die dazugehören. Wir müssen da auch eine genetische Beratung machen. Ist das ein sehr starkes Indiz auch für die Patienten, doch an einer Behandlung teilzunehmen. Mit dieser Methode ist es gelungen, durch Finden eines einzigen Indexpatienten, durch Untersuchung von 20 Verwandten, 8 neue Patienten zu finden, die nichts gewusst haben von der Diagnose und die alle in Behandlung genommen werden konnten. Und bei den Erwachsenen betrug das Alter 37 Jahre und man hat in Holland das Herzinfarktrisiko dadurch dramatisch senken können. Dieses Bild zeigt nur auch aus dieser holländischen Studie die Aufteilung der Patienten. Und rechts oben sieht man jene Patienten, die dann Träger der genetischen Form sind und jene, die einer nicht genetischen Form diagnostiziert werden konnten. Hier zeige ich nur zur Illustration ein Bild eines Patienten mit 6 Jahren, der eine homozygote Form hat und Sie sehen eine ganz klare Detektion bereits eines Plaques in der Carotis externa, der noch nicht hemodynamisch wirksam ist, aber der sehr wohl durch die erhöhten LDL-Konzentrationen zustande kommt. Und eine andere interessante Studie, die auch in Holland gemacht wurde, zeigte, dass die Messungen der Intima Media Dicke auch bei Kindern mit einer familiären Hypercholesterämie immer deutlich über den Werten liegt, gegenüber Kindern, die nicht betroffen sind. Also wir können anhand der Intima Media Dicke schon den Verdacht aussprechen, ob eine FH vorliegen wird oder nicht. Allerdings sieht man auch, dass die Intima Media Dicke physiologisch während des gesamten Kindesalters ansteigt. Also hier findet sich ein physiologischer Alterungsprozess statt, der schon im Alter von 8 Jahren auftritt. Nun, wenn wir die Diagnose gestellt haben, was hoffentlich dann leicht möglich sein wird, was sind die Möglichkeiten der Therapie, wie schaut die Therapie aus? Die Therapie ist relativ einfach, man muss einfach eine Ernährungstherapie an erster Stelle setzen, weil die Ernährungstherapie auch viele andere Funktionen hat, zum Beispiel Polyphenole und auch die Expression und die Radikalbindung von Lipoproteinen kann dadurch gut beeinflusst werden. Aber hauptsächlich einmal ein hoher Anteil an Obst und Gemüse, wie es eigentlich allen Menschen gut tut, ein geringer Anteil an gesättigten Fetten, ein höherer Anteil an einfach ungesättigten Fetten. Das ist immer ein Thema, das besonders diskutiert wird. Also Sie sollten Öle wie das Sonnenblumenöl und andere Öle, auch das Maiskernöl, eher meiden und nur mal das Rapsöl und das Olivenöl nehmen. Es gibt auch Vorteile der Verwendung von Omega-3-Fettsäuren und es gibt auch Vorteile, Sie können auch mit pflanzlichen Sterolen, die in Margarinen und in anderen Produkten auch enthalten sein können, deutliche Senkungen erzielen. Ich zeige Ihnen da ganz kurz nur zusammengefasst Ergebnisse. Neueste Ergebnisse sind gerade in Publikation, wie das bei Kindern ausschauen kann. Man kann entweder die Fettmodifikation vornehmen und die Fettquote, die üblicherweise durch hohe Fleischmengen und hohe Milchmengen etwa 50% in Österreich ausmacht, ersetzen durch Rapsöl oder durch andere Produkte. Und in einem zweiten Teil können wir auch Sojaprodukte verwenden. Wenn Sie die mittleren LDL-Werte hier anschauen, 215 vor Beginn einer Therapie, gelingt durch diese erste Phase der Senkung der gesättigten Fette und der Erhöhung der einfach ungesättigten Fettsäuren eine Senkung des LDLs um 12%. Und wenn Sie in einer zweiten Phase dann, wie wir das auch heute noch machen, Sojaprotein dazugeben und einen Teil des tierischen Proteins durch Sojaprotein ersetzen, können Sie 6-7% weiter senken. Sie können also fast bis zu 20% durch eine gezielte Ernährungstherapie LDL-Cholesterin senken und damit fast die Hälfte der Kinder in eine Situation bringen, wo wir noch keine Medikamente brauchen. Das sind die Kriterien des Expert-Panels für die Verwendung von Medikamenten, also wenn zwei Risikofaktoren vorliegen, wie zum Beispiel eine familiäre Anamnese, wie eine Übergewichtigkeit, wie eine leichte Hypertonie, ist der Wert von 130 bereits heute ein Kriterium, bei der man an eine Behandlung mit Medikamenten denken sollte. Welche Medikamente stehen zur Verfügung? Derzeit nur Statine, diese neuen Medikamente, die den PCSK-Rezeptor treffen, sind wahrscheinlich in der nächsten Zeit für Kinder auch nicht zugelassen. Das wird noch eine Zukunftsmusik werden, aber mit Statinen können Sie auch in Kombination mit anderen Medikamenten durchaus Senkungen von 30-40% LDL erzielen, wobei Sie oder womit Sie dann durchaus an die wünschenswerten Konzentrationen herankommen. Eine zweite Möglichkeit besteht Kombination von Statinen mit dem Ezetimib, wo Sie Werte oder Senkungen bis zu 50% erzielen können. Das sind für die Pädiatrie derzeit Standardtherapien. Andere Therapien stehen in der medikamentösen Form nicht zur Verfügung. Seltene neue Medikamente ist das Colesevelan, das ich nicht erwähnen möchte. Das können Sie auch in homozygoten Patienten verwenden, aber das ist nicht das Thema. Ein Bild, das mir sehr wichtig erscheint und das uns unterscheidet von den Langzeitstudien bei der Intervention des erhöhten Blutdruckes. Dort gibt es noch nicht oder noch wenige Daten, dass das wirklich langzeitmäßig was bringt. Auch eine Studie wie das Holland, die zeigen konnte, dass die Verwendung von Pravastatin im Kindesalter über einen längeren Zeitraum in allen Bereichen eine Regression der Intima Media Dicke durchführen konnte, während in der Gruppe, die kein Pravastatin bekommen, ein Placebo bekommen haben, eine Progression zu verzeichnen war. Die Message ist, dass wir heute genug Beweise dafür haben, dass wir mit einer suffizienten medikamentösen Therapie die beginnende, noch nicht stenosierende Atherosklerose bei Kindern wieder rückgängig machen können. Und zum Schluss nur ein paar Gedanken, welche Möglichkeiten haben wir, die Awareness zu erhöhen, welche Möglichkeiten oder mit welchen Fragen werden Sie auch in der Praxis konfrontiert. Man muss immer dazu sagen, dass diese Erkrankung eine sehr gut beschriebene und sehr häufige Fettstoffwechselstörung ist, mit einer hohen Rate an kardiovaskulären Problemen, die aber im Kindesalter selten, ganz selten bei der homozygoten Form, häufiger bei der heterozygoten Form selten auftreten. Eine frühzeitige Diagnose, im Idealfall durch eine DNA-Diagnostik, ist praktikabel und schon bei jungen Kindern möglich. Und es gibt ausreichend Beweise in der Literatur, dass schon Vorläufer der Atherosklerose bei betroffenen Patienten gefunden werden können, Stichwort Intima Media Dicke. Und die Evidenz zeigt eindeutig, dass eine frühe Erkennung Atherosklerose verhindern oder sogar rückgängig machen kann. Da muss man sich die Frage stellen, warum sind so viele betroffene Kinder nicht diagnostiziert und unbehandelt? Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Grund ist, den ich genannt habe, es gibt wenige oder kaum klinische Zeichen für das Vorliegen der Erkrankung. Und dann existiert auch ein weitläufiges Bewusstsein, dass die koronaren Gefäßerkrankungen und die Hypercholesterinämie durch eine behandelbare Erbkrankheit verursacht werden können. Und Erbkrankheit heißt immer noch bei vielen Menschen auch, da kann man ohnehin nichts machen. Das ist ein Schicksal, dem ist nicht so. Gerade dort sollte man behandeln. Aber das Bewusstsein, dass die FH schon bei Kindern diagnostiziert werden kann, ist auch bei Internisten und Kardiologen und daher die Aufforderung an praktische Ärzte und Pädiater sehr, nicht in dem wünschenswerten Maße ausgeprägt. Die sollten eigentlich bei Vorliegen eines Herzinfarktes sofort die ganze Familie untersuchen. Aber es gibt auch eine allgemeine Verunsicherung bei Eltern, wenn es um genetische Erkrankung geht, weil sie sagen, warum soll man das behandeln, das Kind hat ja nichts, hat keine Symptome. Und das ist eben ein Grund, wo wir ein ausführliches Gespräch führen müssen. Welche Strategien hat man heute, um das Problem der familiären Hypercholesterämie ein bisschen publik zu machen? Erstes ist Fortbildung und Ausbildung, da sind wir hier. Gründung von Selbsthilfegruppen, wir haben in Österreich eine sehr potente und gute Selbsthilfegruppe, die wir vor Jahren an der Klinik noch gegründet haben. Wir müssen aber auch Public Relations machen, um die Patientengeschichten gut zu erzählen und damit das Bewusstsein zu erhöhen. Aber wir müssen auch laufend Druck auf Medien machen, dass die Erkrankung frühzeitig erkannt werden kann. Aber wir brauchen auch spezialisierte Subunits. Aber grundsätzlich ist in anderen Ländern es so, dass Patienten mit familiärer Hypercholesterolemie vom praktischen Arzt oder vom Kinderarzt behandelt werden und nur in seltenen Fällen an Zentren geschickt werden, weil die Häufigkeit so groß ist und die Zentren das nie schaffen würden mit ihrer Kapazität. Schwere Formen sind natürlich dann oder zur Abklärung an Zentren zu schicken. Ja, das wär's und ich danke für die Aufmerksamkeit und ich habe mich hoffentlich halbwegs an die Zeit gehalten. Applaus